Willkommen zur Evangeliumsandacht am 7. Juni 2026. Der heutige Sonntag, der erste nach Trinitatis, stellt sich die Frage nach dem Gesandten Gottes, also uns, wie wir die Botschaft Gottes weitertragen. Lukas 10, Vers 16a: Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wir singen nun vom Lied Erweckt mich alle Morgen, die Strophen 1 und 2.
Erweckt mich alle Morgen, erweckt mir selbst das Ohr. Gott hält dich nicht verborgen, führt mich in den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht, will vollen Lohn mir zahlen. Frag nicht, ob ich versag, sein Wort wird heller strahlen, wie dunkel auch der Tag.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag, Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seiner Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr, und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Ein Gebet, Autor unbekannt. Gott, ich möchte lernen, für andere da zu sein in Liebe, zuhörend, schweigend, wartend, mitten im Alltag unserer Welt. Gott, du bist für mich da und für andere in Liebe, eine Atempause für mich. Gott, ich möchte lernen, für andere da zu sein in Liebe. Schenke du Kraft, dass ich Ort für Fremde, Geborgenheit für Einsame, Freude für Bekümmerte, Frieden für Friedlose, Entlastung für Beladene und ein Ja zum Leben für mich und andere sein kann. Amen. Das Lukas-Evangelium im 16. Kapitel, die Verse 19 bis 21, eine modernere Übersetzung. Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von Engeln zu Abraham gebracht. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in die Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in der weiten Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch kann niemand zu uns herüber. Vater Abraham, bat der Reiche, dann schick ihn doch bitte wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte, sie haben die Worte von Mose und dem Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellungen ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das Lied Von Gott will ich nicht lassen, die Verse 1 und 2.
Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich sei auch im Land. Wenn sich der Menschen holde und Wohltat all verkehrt, so find sich Gott gar balde, sein Macht und Gnade gewährt. Er hilft aus aller Not, er rettet von Sünd und Schande, von Ketten und von Banden, und wenn's auch mehr der Tod.
Gedanken zu Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Soweit die Geschichte um das Glückliche, ein Herz und eine Seele sein, am Anfang in der Urgemeinde. Neid und Gerechtigkeitsempfinden bilden häufig eine Einheit. Dabei werden beide Begriffe, also einerseits Neid und andererseits Gerechtigkeit, weder neutral verwendet, sondern vielmehr ideologisch, also um eine konkrete Zielsetzung, Idee für sich als wahr zu erweisen. In der aktuellen politischen Landschaft ist dies gang und gäbe. Die Reichen sollen die Armen unterstützen und die Superreichen sollen im Grunde nur noch reich sein, was immer das bedeutet. Mit dem übermäßigen eingenommenen Geld sollen quasi die Mehrheit finanziert werden und all jene gleich werden, weil ja ein Grundprinzip dies wäre, alle Menschen sind gleich, vor allem dann, wenn die Reichen die Armen gleicher machen sollen. So die Theorie. Auch der heutige Bibeltext ist ja in dieser Hinsicht außergewöhnlich. Es geht um die sogenannte Urgemeinde, nicht insgesamt, sondern nur die Jerusalemer Urgemeinde, die geleitet werden von Simon Petrus und Jakobus, dem Herrenbruder, also dem Bruder Jesu, der zu Lebzeiten Jesu überhaupt nicht auftaucht. Und so hatte ich ja schon eine Fülle von betriebswirtschaftlichen Betrachtungen gerade zu dieser Urgemeinde ausgelegt, und heute kommt der Text uns zu Pass, mal ganz genau in diesen Text hineinzuschauen, wie es denn zu Beginn und auch mit der Insolvenz, das muss man ja klar sagen, dieser Urgemeinde war. Was auch immer es bedeutet, ein Herz und eine Seele zu sein und dass wir irgendwie alles gemein haben und quasi alle haben alles verkauft, damit jeder etwas hatte. Natürlich wird sich jeder normale Mensch fragen, was passiert eigentlich, wenn keiner mehr Vermögen hat? Und die Vielzahl der Menschen, die gar nichts eingebracht hat, die Menge der wenigen, die etwas eingebracht haben, alles verprasst haben. Genau das ist ja auch passiert. In dem heutigen Text treiben Petrus und Jakobus ein sogenanntes betriebswirtschaftliches Unwesen. Anders kann man das nicht sagen. Sie konstruieren ein irgendwie geartetes Idyll, was allein sich dadurch finanziert, dass man das Vermögen, was gestern aufgebaut wurde, durch Nichtarbeiten heute erweitert, wie Jesus es in vielen Texten in den Evangelien fordert, nämlich dass man anbauen, wachsen und gedeihen lassen soll, sondern sie verprassen einfach das Geld in der Masse. Naja, und wir kommen später ja dazu, sie gehen einfach komplett pleite mit ihrem Schneeballsystem. Also dieser Versuch dieser kommunitaristischen Gemeinschaft unter dem ersten Papst, der ungetauft ist im Übrigen, und Jakobus, der ebenfalls ungetauft ist, also dem Bruder Jesu, der zur Lebzeit von Jesu eigentlich gar nichts wissen wollte, das scheitert kläglich. Und ein Herz und eine Seele waren sie auch nicht, denn ich kann es nicht verhehlen, denn im Kapitel 5 wird ja gleich von einem Beispiel geredet, dass eben nicht alle alles gemeinsam und ein Herz und eine Seele waren, auch wenn hier Josef erwähnt wird, genannt Barnabas, der sein Acker verkauft und es den Aposteln zu Füßen legt. In Kapitel 5 geht es ja um Hananias, der im Grunde etwas von dem Geld zurückbehält, weil sie vielleicht doch etwas in ihrem Alter zurücklegen wollen. Und die trifft dann der Schlag quasi, werden sie dahingerafft, weil sie sich nicht an die Regeln, an die seltsamen kommunitaristischen Regeln dieser Urgemeinde halten. Und scheinbar kann man sagen, wer sich nicht an diese Regeln hält, also nämlich alles zu verkaufen, was man hat, damit alle anderen das verbrassen können, tja, die müssen sterben. Aber es kommt ja noch viel dicker. Nehmen wir an, dass Jesus um das Jahr 35 bis 37 nach Christus gekreuzigt wurde und auferstand. Und keine 10 Jahre später, also im Jahre 48 beim sogenannten Apostelkonzil, muss ein sogenanntes Franchise-System eingeführt werden, mit dem eine weltweite Mission auch bei den Heiden aufgebaut wird, damit deren Spenden die Heiligen in Jerusalem mit ihren seltsamen Vorstellungen des Schneeballsystems unterstützen können. Denn das Geld reicht alsbald nicht mehr aus noch ein, um alle zu finanzieren, weil scheinbar keiner mehr irgendwie genügend Geld erzeugt, Leistung bringt oder alles, was man hat, von gestern, vielleicht von den Eltern, Großeltern aufgebaut, in diesem Schneeballsystem spurlos verschwindet. Die genannte Heidenmission, die Paulus durchführen darf, darf er sie ja nur durchführen, indem er quasi die Heiden ohne das jüdische Gesetz im Endeffekt beachten zu müssen oder Beschneidung durchführen darf, aber nur, sofern er eine Kollekte für die Heiligen in Jerusalem, also die, die da rumhängen und quasi irgendwas tun, aber nichts in Leistung erbringen. Auch in der Geschichte sind schon andere Schneeballsysteme granatenmäßig explodiert, so auch in der biblischen Urgemeinde, aber davon hört man ja nichts, weil das Idyll irgendwie aufrechterhalten werden soll. Denn irgendwann ist Schluss mit lustig, weil die Christen allen Ernstes glauben, sich einer Ideologie zwischen Neid und Gerechtigkeit in einer Art kommunitaristischen Gemeinschaft niederlassen zu dürfen. Das dürfen sie gerade nicht. Formal gesehen werden hier die Vermögen verkauft und eben nicht, wie es zu Lebzeiten Jesu war, dass dort ausführlich darüber gesprochen wird, dass man sich Schätze im Himmel sammelt, also persönlich, und nicht nur dadurch, dass man Vermögen von anderen irgendwie billig in der Welt verteilt. Natürlich gibt es einen evangelischen, also im Evangelium angelegten Anspruch, auch Armen zu helfen. Aber das führt ja wirklich dann dazu, wo hört denn dieser Kommunitarismus auf? Und wo fängt eigentlich dann die Hilfe oder Diakonie an? Und das ist gerade das Besondere, dass man glaubt, entweder nur das eine oder das andere tun zu müssen und irgendwie damit die Armut zu beheben. Oder noch besser, da sind alle so arm, dass es überhaupt kein Problem mehr ist, nämlich alle darben bis zum Ende. Das Problem des Reichtums ist bei Jesus nicht, dass jemand reich ist, sondern dass er glaubt, dass sein Reichtum ihm in einer unendlichen Wichtigkeit und vor allem Eigenbedeutsamkeit zu Füßen liegt. Also, dass Gott keine Rolle mehr spielt, wenn man glaubt, reich zu sein. Es geht gar nicht um viel Geld, sondern es geht darum, dass man glaubt, Geld macht Gott überflüssig. Und so hat natürlich auch schon dieser Neid und diese Gerechtigkeit in der Urgemeinde eine wesentliche Rolle gespielt, wie man an der Geschichte von den sterbenden Ehepaar um Hananias in Kapitel 5 weiß, die eben nicht 100% ihres verkauften Ackers oder ihres Hauses irgendwo ein Loch kippen wollten, wo unten die Gierigen es einfach absaugen. Naja, also, vielleicht versucht man auch heute wieder, naja, heute weniger, mit diesem Geldthema zu agieren. Aber gerade dieses Thema Gott gegenüber hat sich ja in einer Art Stiftungswelle gegenüber Menschen und menschlichen Bedürfnissen eine weite Bahn gebrochen. Ablass in den Kirchen, nun ja, vielleicht gibt es das noch bei der katholischen Kirche auf jeden Fall. Aber in der evangelischen Kirche, nun denn, da ist dieses nicht notwendig. Denn man muss sich nichts in dieser Welt erkaufen, um durch Jesus als Christus, seinem Heiland, gerettet zu werden. Deshalb ist doch dieser Ansatz, den man glaubt, kopieren zu müssen, schon deshalb unsinnig, weil wir müssten ja dann unsere ganzen Gebäude, Äcker und Erbbaurechte und alles, was wir haben, verkaufen, damit wir irgendwie eine Armut in dieser Welt ausbügeln können. Tut natürlich auch die Kirche nicht, muss man dazu sagen. Wir haben ja heute ein neues System, wie man das macht. Nämlich eine Art menschliche Gerechtigkeitssystem, bei dem das Problem des Neides ausgegrenzt werden soll. Da wird im Grunde versucht, über die sogenannte Einkommenssteuer eine eigene Art von Steuer für die Kirche zu erheben, damit man überhaupt nicht mehr weiß, dass seine eigenen Mitglieder in einer gewissen Abhängigkeit stehen und diese sie nur noch lösen können, nicht wenn sie sich selbst spenden, sondern jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag von ihrer Händearbeit der Kirche mit abgeben. Ob dies gerecht ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Nämlich bei Neid und Gerechtigkeit geht es nicht um Geld, sondern es geht darum, dass Gott jedem seine Gerechtigkeit in Jesus als Christus problemlos zuspricht. Und auch heute haben wir in der westlichen Welt, vor allem in Deutschland, ein Verteilungssystem, denn die Mehrzahl der Kirchenmitglieder zahlt überhaupt keine Kirchensteuer. Und die wenigen, die im Grunde viel zahlen, die zahlen für 50%, 60%, 70% eigentlich das Auf- und Auskommen für diejenigen, die dort ihren Dienst, wie auch immer, tun. Die Aufgabe, die wir eigentlich entgegen eines Idylls von einem Herz und einer Seele haben, ist, dass wir das Idyll in dieser Welt auflösen müssen. Was Jesus wollte, war den Menschen die Augen vor diesen Idyllsituationen zu öffnen und quasi gegenüber den Pharisäern deutlich zu machen, nein, wenn ihr nicht ABC tut, dann seid ihr gerettet, sondern wenn ihr in eurem Herzen und Gott gegenüber offen seid. Es ging nicht um Kommunitarismus. Es geht auch nie um Sozialismus oder Kommunismus oder irgendetwas, was wir heute unter sozialer Gerechtigkeit verstehen. Es geht nicht bei Gott um soziale Gerechtigkeit, sondern um deine und meine Gerechtigkeit im Blick darauf, dass wir niemals, niemals, wie Paulus es sagt, gut handeln werden können. Denn das, was wir wollen, ist was ganz anderes als das, was wir tun. Denn wir glauben, mit unseren Taten Gott gegenüber in eine Unabhängigkeit zu kommen, dass er uns wohl annehmen muss. Pustekuchen. Das ist ein Schneeballsystem, was sich niemals rechnet, so wie Menschen sich vieles in Schneeballsystemen errechnet haben. Und so bleibt es die Aufgabe auch der Bibel gegenüber und den Geschichten, die darin enthalten sind, hochgradig kritisch zu bleiben. Wenn ein derartiges idyllhaftes Gerede vonstatten geht, was im nächsten Satz, nämlich im Kapitel 5,1, sofort vom Gegenteil bewiesen wird. Und so bleibt es natürlich in allen biblischen Geschichten immer die wesentliche Aufgabe, nicht das Wesentliche des Evangeliums aus dem Blick zu verlieren, nicht das Absichern einer eigenen Struktur um den ersten Papst Petrus, nicht darum, dass man eine vielleicht wie bei Johannes abgeschlossene Art Kommune macht, sondern dass wir uns öffnen, dass wir Gott gegenüber in der Aufgabe stehen, weil wir durch ihn und in Jesus Christus gerettet sind, die Zukunft mitzugestalten. Und die wesentliche Antwort: seid nicht dumm. Also so dumm wie die damals, die sich dann automatisch in eine Abhängigkeit begeben haben, nämlich immer gieriger und neidischer zu sein und mit Gerechtigkeitsargumenten, die keinen Sinn und Verstand haben, allen Menschen vorzugaukeln, wir sind etwas Besseres. Die Antwort ist einfach: nein, seid ihr nicht. Ihr seid genauso Sünder, die den Herrn Jesus als Christus wie du und ich benötigen. Amen. Wir singen nun vom Lied Vertraut den neuen Wegen, die Verse 1 und 2.
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seid leuchtend Gottes Bogen, am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid, der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaut, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.
Der Gebetsruf: Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe du uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein Herr ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun die Strophe 1 von Großer Gott, wir loben dich.
Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und für mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.